Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen dieser Sendung: Der Sunrise wird Orange, Zusammenschluss in der Schweizer Telekommunikationsbranche. Polanski soll freikommen, das Bundesstrafgericht entscheidet auf Hausarrest gegen eine 4,5 Millionen Kaution. GM will die deutschen Standorte erhalten, aber mit weniger Personal und viel öffentlichem Geld. SVP und SP wollen eine Debatte zum Thema Personenfreizügigkeit. Wir erläutern die sehr verschiedenen Ansätze und die sehr verschiedenen Ziele. Die SRG legt Radio und Fernsehen in der Romandie zusammen. Das löst Diskussionen aus über Medienvielfalt. Und der Ständerat diskutiert Gesundheitskosten. Wir betrachten das Modell, auf das der neue Gesundheitsminister setzt. Managed Care im Echo der Zeit. Der Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
In der Schweiz will die Telekommunikationsfirma Orange die Konkurrentin Sunrise übernehmen. Der Mutterkonzern von Orange, France Telecom, zahlt dem Besitzer von Sunrise, dem dänischen TDC-Konzern, 1,5 Milliarden Euro. Dann gibt es nur noch zwei große Anbieter am Schweizer Markt, vorausgesetzt, die Behörden stimmen zu. Die Gewerkschaft Kommunikation spricht bei der Fusion von einer logischen Folge, denn die Investitionen seien hoch. Der Zusammenschluss werde zu einem Stellenabbau führen, erklärt die Gewerkschaft. Zusammen beschäftigen Orange und Sunrise 2600 Personen. Roman Polanski soll aus der Schweizer Auslieferungshaft entlassen werden. Das Bundesstrafgericht hat eine Beschwerde des 76-Jährigen gutgeheißen. Der Filmregisseur muss laut Urteil für seine Entlassung 4,5 Millionen Franken Kaution bezahlen und seine Ausweise abgeben. Und er wird in seinem Chalet in Gstaad unter elektronisch überwachten Hausarrest gestellt. Damit könne die Fluchtgefahr ausreichend gebannt werden, urteilt das Bundesstrafgericht. Das Bundesamt für Justiz, das die Haftentlassung Polanskis abgelehnt hatte, kann dieses Urteil noch beim Bundesgericht anfechten. Die USA verlangen die Auslieferung des Starregisseurs wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen vor 32 Jahren. In Deutschland sollen beim Autoproduzenten Opel rund 5000 Stellen abgebaut werden, das heißt etwa ein Fünftel. Dies hat der Mutterkonzern von Opel, General Motors, bestätigt. Damit wird der größere Teil der 9000 Stellen, die GM in Europa streichen will, in Deutschland abgebaut. GM versichert, man wolle keinen der 4 Opel-Standorte in Deutschland schließen. Für die Sanierung brauche es aber öffentliche Gelder. US-Präsident Obama will am 9. Dezember zum Klimagipfel nach Kopenhagen gehen, aber nicht an den entscheidenden Verhandlungen der Schlussphase teilnehmen. Weiter machte das Weiße Haus erstmals konkrete Angaben darüber, wie stark die USA ihren CO2-Ausstoß auf mittlere Frist senken wollen. Bis zum Jahr 2020 wollen die USA den Treibhausgasausstoß um 17% unter das Niveau von 2005 senken und bis 2025 um 30%. Im Zusammenhang mit dem europäischen Wettskandal stehen 5 weitere Fußballclubs unter Verdacht, Spiele manipuliert zu haben. Wie der Europäische Verband UEFA mitteilt, handelt es sich um Clubs aus Albanien, Slowenien, Ungarn und Lettland. Insgesamt sollen 7 Spiele der Qualifikation zur Champions League und zur Europa League manipuliert worden sein. Laut der UEFA sind möglicherweise 3 Schiedsrichter und ein Offizieller der UEFA involviert. Das Jungfrau-Unglück mit 6 Toten kommt erneut vor Gericht. Der Ankläger zieht die Freisprüche des Militärgerichts weiter. Das Gericht in Chur hatte die beiden Bergführer letzten Freitag von allen Anklagepunkten freigesprochen und ihnen eine Entschädigung von total 165.000 Franken zugebilligt. In Neuhausen am Rheinfall baut die Firma Trapeze ITS gegen 100 Stellen ab. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Betriebsleit- und Informationssystemen für den öffentlichen Nahverkehr. Trapeze ITS ist in kanadischer Hand. Der Ständerat lehnt eine Initiative der SP für eine Steuerharmonisierung klar ab. Die Initiative verlangt, dass Einkommen über 250.000 Franken von Kanton und Gemeinde zusammen zu mindestens 22% besteuert werden. Abgelehnt hat der Ständerat auch einen Vorstoß, der die Lockerung des Bankgeheimnisses zugunsten der Steuerbehörden nicht nur im Ausland, sondern auch in der Schweiz verlangte. Im Kanton Bern hat das Parlament stärkere Steuersenkungen beschlossen, als die Regierung es will. Die Beschlüsse des Grossen Rates bedeuten für den Kanton Bern Mindereinnahmen von 150 Millionen Franken pro Jahr, vermutlich ab dem übernächsten Jahr. In der Westschweiz werden Radio Suisse Romande und Télévision Suisse Romande innerhalb 5 Jahren zu einem einzigen Unternehmen zusammengeschlossen. Das hat der Verwaltungsrat der SRG Ide Suisse entschieden. Demnach werden Radio und Fernsehen künftig unter einem Unternehmensdach geführt, mit dem Namen Radio-Télévision Suisse. Direktor des neuen Unternehmens wird der bisherige Fernsehchef Gilles Marchand. Auch in der Deutschschweiz sollen Radio und Fernsehen unter einem Unternehmensdach zusammengeführt werden. Die Projektarbeiten sind am Laufen. Belgien hat zum 3. Mal in 2 Jahren den Regierungschef gewechselt. Ministerpräsident Herman Van Rompuy trat nach nur 11 Monaten zurück, weil er ständiger Ratspräsident der Europäischen Union wird. Seine Nachfolge übernimmt sein Vorgänger, Yves Le Terme. Der 49-jährige Christlich-Demokrat und Flamme ist bei den französischsprachigen Belgern nicht beliebt. Frankreich verschärft das Strafrecht für Wiederholungstäter. Gegen die Stimmen der Opposition beschloss die Nationalversammlung, Sexualstraftäter wieder in Haft zu nehmen, wenn sie nach der Haftentlassung eine medikamentöse Behandlung zur Triebunterdrückung abbrechen. Weiter soll in Frankreich bereits nach dem Verbüßen einer Haftstrafe von 10 Jahren die Sicherheitsverwahrung angeordnet werden können. Und künftig sollen Straftäter, die zu mindestens 7 Jahren Haft verurteilt werden, nach der Entlassung aus dem Gefängnis überwacht werden können. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.422 Punkten plus 0,4%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.472 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.5092 gehandelt, der Dollar zu 1.0007. Das Wetter. Am Abend und in der Nacht werden die Wolken von Nordwesten her immer dichter. Über dem Jura kommt stürmischer Südwestwind auf, dazu fällt dort erster Regen. Morgen ist es wechselhaft mit sonnigen Abschnitten, ab und zu regnet es aber auch etwas. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad. Im Süden ist es morgen oft stark bewölkt und zeitweise fällt etwas Regen bei Höchstwerten um 10 Grad. Am Freitag bleibt es im Norden wechselhaft und windig mit etwas Regen. Im Süden ist es oft bewölkt, aber meist trocken. Die Höchstwerte liegen im ganzen Land bei 10 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. 3 Themenblöcke zu Beginn der Sendung. Der Kommunikationsblock Sunrise geht in Orange über, eine Art Orange Sunset. Der Skandalblock Polanski könnte freikommen, eine Teilfreiheit gegen sehr viel Geld. Und der Fußballwettskandal wird langsam übersichtlicher, der Stand laut UEFA. Dann der Europablock. SVP und SP wollen über die Folgen der Personenfreizügigkeit debattieren, und zwar subito, mit sehr verschiedenen Vorschlägen und noch verschiedeneren Zielen, wir erläutern. Dann GM will deutsche Fabriken erhalten, aber mit wie viel aber? Die Romandie bekommt RTS, eine Radio-Fernseh-Kombination, und der Ständerat diskutiert Krankheitskosten, ein näherer Blick auf das Sparsystem Managed Care. All das im Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können, auf echo.drs.ch. Große Veränderungen also in der Telekommunikationsbranche. Die beiden Firmen Orange und Sunrise werden in der Schweiz zusammengelegt. Die fusionierte größere Firma soll der Marktführerin Swisscom die Stirn bieten können, heißt es. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler zuerst mit den Fakten.
Wer das Sagen hat im neuen Konzern, darüber besteht kein Zweifel. Orange wird 3/4 des neuen Konzerns besitzen und bezahlt dafür 2,3 Milliarden Franken. Und Orange stellt auch gleich den neuen Chef des Konzerns, Thomas Sieber, 47 Jahre alt und seit August Schweizchef bei Orange. Ob der Name Sunrise bestehen bleibt und wo im Zuge der Fusion allenfalls Stellen abgebaut werden, ist hingegen noch nicht entschieden. Thomas Sieber ist überzeugt, der Zusammenschluss bringe nicht nur den beiden Firmen Vorteile.
Die meisten Vorteile sind eigentlich für den Kunden. Man kann nicht alles immer in monetärer Natur ausdrücken. Es geht auch über ein stärkeres Netzwerk, über mehr Kundennähe mit den beiden Shopnetzen und so weiter. Dann können wir durchaus sehr viel eher auf Augenhöhe jetzt im Telekommunikationsmarkt konkurrenzieren und somit auch den Wettbewerb entsprechend beleben.
Den Wettbewerb beleben, der nach wie vor unangefochtenen Marktführerin Swisscom den Kampf ansagen, so das deklarierte Ziel von Orange und Sunrise. Mehr Wettbewerb soll es vor allem im Mobilfunkgeschäft geben. Dort wird der neue Telekom-Konzern knapp 40% des gesamten Marktes abdecken, Swisscom die restlichen 60%. Mehr Wettbewerb, das wünscht sich eigentlich auch Kommunikationsminister Moritz Leuenberger.
Obwohl der Bund Mehrheitseigentümer von Swisscom ist, ist er an einem funktionierenden Wettbewerb interessiert. Insofern dürfte es für die Konsumenten eher von Vorteil sein, wenn dieser Wettbewerb tatsächlich zum Spielen kommt.
Doch ob der Wettbewerb tatsächlich zum Spielen kommt, ist umstritten. Die Swisscom selber hat jedenfalls relativ gelassen auf die heutige Kampfansage reagiert. Und Preisüberwacher Stefan Meyerhans gab zu bedenken, dass das Verschwinden eines Konkurrenten eher zu weniger als zu mehr Wettbewerb führe. Mit genau diesen Fragen rund um den Wettbewerb müssten sich nun die Behörden auseinandersetzen. Die Wettbewerbskommission WEKO und die Kommunikationskommission COMCOM müssen den Zusammenschluss von Orange und Sunrise nun prüfen.
Evelyn Kobler, was heißt das alles? Ich wollte von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath wissen, hat Orange-Chef Sieber recht, wenn er eben sagte, die Kunden werden profitieren, wird telefonieren billiger?
Also ich glaube eher nicht, denn wenn statt drei nur zwei Anbieter auf dem Mobilfunkmarkt sind, dann ist einfach die Konkurrenzsituation entschärft. Außerdem hat Orange heute ja nur gesagt, man wolle die starke Nummer zwei sein, man wolle investieren, man wolle neue Produkte anbieten. Von einem Preiskampf hat jedoch keiner der Manager sprechen wollen. Also ich gehe davon aus, dass wir weiterhin in der Schweiz zu viel fürs Handy-Telefonieren bezahlen müssen. Im Vergleich zum Ausland bezahlen wir ja bis zum doppelten Preis.
Es gibt auch Politikerreaktionen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Nationalrat Hochreuter und CVP hat sich ähnlich geäußert, Ständerat Schweiger anders. Hören wir das mal an.
Das ist eine negative Entwicklung. Der Wettbewerb wäre wünschenswert. Es wird er kleiner, weil nur noch zwei sind. Und das finde ich eigentlich schade.
Ja, ich finde diese Situation grundsätzlich positiv, oder? Das sind dann zwei doch grosse Player, die auch bezüglich ihrer Kapazitäten, ihrer Kompetenzen miteinander verglichen werden können. Also ist es für die Situation der Versorgung in der Schweiz positiv.
Hat Ständerat Schweiger möglicherweise recht, wenn er sagt, jetzt hat die Swisscom ein stärkeres Gegenüber?
Vielleicht im Internetbereich, weil dort konnte Sunrise bis anhin nicht viel ausrichten. Jetzt sind Sunrise und Orange fusioniert, das heißt, es sind mehr finanzielle Mittel da, hier zu investieren. Das ist vor allem wichtig im Hinblick auf die neue Internettechnologie via Glasfaser. Dort wird es wahrscheinlich zu einer härteren Konkurrenz für die Swisscom kommen. Was aber den Mobilfunkbereich betrifft, dort bin ich gar nicht der Meinung von Ständerat Schweiger, weil es einfach nur noch eine Konkurrentin gibt zu Swisscom.
Aber es wird eine Mobilfunklizenz frei, wenn ich das richtig verstehe.
Das ist noch nicht ganz so sicher, aber es wird wahrscheinlich trotzdem so sein, dass Sunrise die Mobilfunklizenz abgeben wird. Da braucht es ja nur noch eine für das neue fusionierte Unternehmen. Die Frage ist dann einfach, kommt ein neuer Ausländer vielleicht und möchte in der Schweiz ein drittes Mobilfunknetz machen? Und dahinter setze ich doch mal ein großes Fragezeichen, weil bis jetzt haben sich eher die ausländischen Investoren verabschiedet. Tele2 gibt es nicht mehr als Mobilfunkbetreiber. Sunrise wird es bald nicht mehr geben als Mobilfunkbetreiber. Und zwar einfach deshalb, weil in der Schweiz die Rahmenbedingungen für einen wirklich guten, fairen Wettbewerb im Mobilfunkbereich nicht vorhanden sind.
Wieso kam es eigentlich zu dieser Fusion? Was waren die Gründe?
Das Mutterhaus von Sunrise, die Tele Danmark, kurz TDC, die wollte sich schon lange aus der Schweiz zurückziehen. Das ist beschlossene Sache gewesen. Das liegt zum Teil an der Firmenstrategie von TDC, die sich nun wieder auf den Heimmarkt Skandinavien beschränken will. Aber es liegt auch daran, dass Sunrise wie auch Orange in der Schweiz nie wirklich auf einen grünen Zweig gekommen sind. Es liegt einfach daran, dass die Wettbewerbssituation in der Schweiz nicht optimal war und zum Teil auch noch nicht optimal ist. Swisscom war lange Zeit quasi der Platzhirsch, weil einfach der Schweizer Telefonmarkt viel später im europäischen Vergleich viel später liberalisiert wurde. Und so konnte die Swisscom in den entscheidenden Jahren, in dem das Internet und das Handy quasi zum Alltagsgut wurde, konnte die Swisscom schalten und walten ohne Konkurrenz. Und davon profitiert sie heute noch.
Ist das alles ein spezifisch schweizerisches Problem, das wir hier verfolgen, oder ist das letztlich die Spiegelung von größeren europäischen Bewegungen?
Also der Fusionsprozess, den muss man im internationalen Umfeld sehen. Es läuft darauf hinaus, dass es in Europa noch 4-5 große Marktteilnehmer in der Telefonie und im Internet geben wird. Das wird sicher France Telecom sein, aber auch die Vodafone aus England, aber auch die Deutsche Telekom oder die Telefonica aus Spanien. Und diese großen Unternehmen haben in jedem einzelnen europäischen Land eine Tochter und diese Töchter bekämpfen sich dann dort wieder. Aber es sind eigentlich nur die vier Großen, die quasi das Sagen haben. Und für die Kleinen, wie jetzt eben zum Beispiel für die TDC mit der Tochter Sunrise, wird es immer wie enger.
Da stellt sich die Frage, ob es nicht irgendwann auch einmal der Swisscom an den Kragen geht.
Das könnte sein, wobei im Moment hat sie einfach in der Schweiz erstens noch eine sehr starke Stellung, weil sie eben lange Zeit vom Wettbewerb verschont wurde. Und zweitens ist einfach immer noch der Bund Mehrheitsaktionär der Swisscom und da müsste ein politischer Entscheid her, dass man quasi die Swisscom verkauft und dann könnte sie auch erst verschwinden.
Erläuterungen von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath. Der prominenteste Häftling der Schweiz könnte freikommen. Das Bundesstrafgericht will Filmregisseur Roman Polanski gegen eine Millionenkaution in einen Hausarrest entlassen. Nun liegt der Ball beim Bundesamt für Justiz. Dieses kann den Entscheid noch anfechten. Pascal Krauthammer mit Einzelheiten.
Falls das Bundesamt für Justiz den Entscheid des Bundesstrafgerichts akzeptiert, wäre Roman Polanski keineswegs ein freier Mann. Die USA wollen den Regisseur auch weiterhin ausgeliefert haben, und zwar wegen sexuellen Handlungen mit einem 13-jährigen Mädchen. Ihm drohen in Amerika 2 Jahre Gefängnis. Nach seiner Entlassung aus der Schweizer Auslieferungshaft müsste Polanski darum seine Ausweispapiere abgeben und einen elektronisch überwachten Hausarrest antreten. Das sogenannte Electronic Monitoring würde eine konstante elektronische Überwachung Polanskis wohl in dessen Haus in Gstaad beinhalten. Bei Verlassen des Hauses würde in der Überwachungszentrale ein Alarm ausgelöst. Gleiches passiert auch, wenn Polanski das Überwachungsband entfernen würde. Die Flucht kann damit zwar nicht verhindert, sondern lediglich nachträglich festgestellt werden, doch zusammen mit einer Kaution von immerhin 4,5 Millionen Franken könnte das Electronic Monitoring die Fluchtgefahr zumindest minimieren, schreiben die Richter aus Bellinzona. Das Bundesstrafgericht geht nämlich davon aus, dass Polanski als Ehemann und Vater 2 minderjähriger Kinder verantwortungsvoll sei und darum der finanziellen Absicherung seiner Familie eine größere Bedeutung beimesse als eine vergleichsweise jüngere Person. Der 76-jährige Polanski hätte bei Verlust der Kaution angesichts seines Alters kaum die Möglichkeit, 4,5 Millionen Franken so einfach wieder anzuhäufen, schreibt das Gericht in seinem Entscheid. Eine allfällige Flucht hätte nicht nur den Verlust von 4,5 Millionen Franken zur Folge, sollte die Kaution über die Familienwohnung abgesichert werden, hätte eine Flucht auch zur Konsequenz, dass der Familie Polanskis das Zuhause entzogen würde. Zudem, so das Bundesstrafgericht, habe Polanski verlauten lassen, dass er gegenüber der Öffentlichkeit das Gesicht verlieren würde, wenn er das abgegebene Versprechen nicht einhalten und flüchten würde. Aus diesen Gründen gibt das Bundesstrafgericht in Bellinzona grünes Licht für die Entlassung aus der Auslieferungshaft.
Pascal Krauthammer. Seit Tagen wird über das Ausmaß des Wettskandals im europäischen Fußball diskutiert, aber vor allem spekuliert. In Nyon hat nun erstmals der Europäische Fußballverband UEFA Stellung genommen. Das Frühwarnsystem habe funktioniert, lautet das stolze Fazit. Der Schweizerische Fußballverband will nun auch ein solches Frühwarnsystem einführen. Ueli Reist.
9 Länder sind nach bisherigen Erkenntnissen vom bislang größten Wettskandal im europäischen Fußball betroffen. Vertreter dieser 9 Fußballverbände haben sich heute in Nyon über das Ausmaß des Betrugs aufdatieren lassen. Welche Spiele und Spieler in den einzelnen Meisterschaften involviert sind, wurde weiterhin nicht gesagt. Bekannt wurde aber, dass 7 Spiele der Champions League in einer frühen Qualifikationsphase tangiert sind. Es geht um Mannschaften aus Albanien, Lettland, Slowenien und Ungarn. Auch drei Schiedsrichter stehen unter Manipulationsverdacht, aber keiner aus der Schweiz. Die UEFA sei vom Betrugsskandal nicht völlig überrascht worden, sagte UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino.
Wir haben geahnt, dass etwas kommen kann. Wir sind gewappnet und bereit, dagegen anzukämpfen. Was wichtig ist, dass wir dieses Geschwür, das ist wie ein Krebsgeschwür, dass wir es rausbekommen und rauswerfen, bevor es den ganzen Körper attackiert. Und wir sind, glaube ich, sehr, sehr nahe dran.
Hinweise hatte die UEFA von ihrem Frühwarnsystem, dem Early Warning System. Das verpflichtet die legalen Wettanbieter, Auffälligkeiten bei Wetten zu melden. Aber eben nur die legalen. Dieses System kostet mehrere Millionen Franken und ist relativ neu, funktioniert erst seit diesem Sommer. Der Schweizerische Fußballverband plant nun ebenfalls ein Frühwarnsystem.
Wir wollen uns kurzfristig mit der UEFA absprechen, damit dieses Early Watching System, also dieses System, mit dem man dann gewisse Manipulationen oder versuchte Manipulationen abfangen kann, damit wir das bei uns auch umsetzen können. Und wichtig ist dann auch die Bestrafung der Fehlbaren in diesem Fall,
sagt Peter Giron, der Präsident des Schweizerischen Fußballverbandes. Laut bisherigen Erkenntnissen sind vom Betrugsskandal auch 22 Spiele der Schweizer Challenge League, der früheren Nationalliga B, betroffen. Peter Giron geht allerdings nicht davon aus, dass die Meisterschaft der Challenge League bedroht ist, dass Spiele annulliert werden müssen.
Nach meinem heutigen Informationsstand, und ich betone heutigen, ist dies nicht der Fall.
Die Ermittlungen gehen aber weiter, auch in der Schweiz. Und bis das ganze Ausmaß des Betrugs klar ist, wird es noch eine Weile dauern.
Sportdirektor Uli Reist berichtete vom UEFA-Sitz in Nyon. Die Pläne von SVP und SP zum Thema Einwanderung. Die Pläne von General Motors für Opel, Vauxhall und Saab. Die Pläne der SRG für Radio und Fernsehen in der Romandie und der Lieblingsplan des neuen Bundesrates bei den Krankenkassen, Managed Care. Das sind die weiteren Pläne im Echo der Zeit. Die Arbeitslosigkeit wächst und dennoch wandern weiter Menschen in die Schweiz ein, um hier zu arbeiten. Mehr als man erwartet hatte. 138.000 in den letzten 12 Monaten. Und wer hier seinen Job verliert, kann Arbeitslosengeld beziehen. Die Personenfreizügigkeit mit der EU erlebt ihren ersten Stresstest. Sowohl SVP als auch SP finden, so kann es nicht weitergehen. Sie fordern darum eine Debatte noch in dieser Session. Die Lösungsansätze der beiden Parteien gehen allerdings diametral auseinander. Aber eines ist klar, die Europafrage wird wieder hochkommen. Nathalie Christen.
Vor den Abstimmungen über die Personenfreizügigkeit hieß es jeweils, in einer Krise würden auch automatisch weniger Menschen aus der EU einwandern. Unterdessen räumt sogar die zuständige Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf ein, dass es nicht ganz so läuft wie erwartet. Die Wirtschaft lahmt, unterdessen sind rund 160.000 Menschen arbeitslos. Trotzdem sind innerhalb eines Jahres rund 138.000 Menschen eingewandert, etwa die Hälfte zum Arbeiten. SVP-Präsident Toni Brunner schlägt Alarm.
Jetzt laufen noch die Kontingenzphasen mit den osteuropäischen Ländern. Wenn die auch noch weg sind, werden wir überflutet mit ausländischen Arbeitskräften. Dann geht es über den Arbeitsmarkt an unsere Sozialwerke und unsere Sozialwerke werden dann ausgehöhlt.
Auch links ist man alarmiert, allerdings aus anderen Gründen. SP-Präsident Christian Löwra klagt über sogenannte Auswüchse im Arbeits- und Wohnungsmarkt. Zum Beispiel über Lohndumping und über Vermieter, welche Mieter rausekeln und besser zahlende Einwanderer einquartieren. Löwra.
Es ist unmöglich zu bestreiten, dass es einen Druck auf den Wohnungsmarkt gibt wegen der Personenfreizügigkeit.
Unzufrieden sind also sowohl SP als auch SVP. Deshalb verlangen sie gemeinsam noch diese Session eine Parlamentsdebatte. Nur ihre Lösungsvorschläge gehen diametral auseinander. Die SVP wird dafür plädieren, das Abkommen über die Personenfreizügigkeit mit der EU neu zu verhandeln. Die Schweiz müsse ihre Zuwanderung wieder selbst bestimmen, sagt SVP-Präsident Brunner.
Kontingent ist eine Möglichkeit. Es geht auch darum, dass man weniger schnell an die Schweizer Sozialwerke kommt. Und es geht darum, dass man im Notfall auch die Bremse ziehen kann und ganz die Einwanderung stoppen kann.
Das entsprechende Abkommen mit der EU kündigen, aus Sicht von SP-Präsident Christian Löwra, wirtschaftlicher Selbstmord, der Zehntausende von Jobs kosten würde. Zu wichtig seien ausländische Arbeitskräfte, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Stattdessen müsse die Schweiz Arbeitskräfte für jene Branchen schulen, wo sie auch gebraucht würden. Und die Schweiz müsse den Kampf gegen Dumpinglöhne verstärken.
Sanktionen gegen Unternehmen, die Lohndumping betreiben, müssen viel schneller und viel härter möglich sein.
Und Mieter müssten zum Beispiel mit einem besseren Kündigungsschutz geschützt werden. Unter dem Strich ist für die SP aber klar, der bilaterale Weg sei so teuer geworden, dass die EU-Beitrittsfrage neu gestellt werden müsse. Christian Levrat.
Wir werden in der Schweiz diese Diskussion nochmals führen müssen. Eine pragmatische, nüchterne Diskussion zur Bilanz der Bilateralen. Ich freue mich drauf.
Ein Beitrag von Nathalie Christen. Linke und Rechte sehen also ein Problem bei den gegenwärtigen Einwanderungszahlen und präsentieren sehr verschiedene Lösungsansätze. Die SP will, wie gehört, Schweiz Arbeitnehmer mit flankierenden Maßnahmen schützen, ohne die Personenfreizügigkeit in Frage zu stellen. Die SVP will die Vereinbarung über die Personenfreizügigkeit mit der EU schlicht kündigen und neu verhandeln. Was von alledem wäre überhaupt möglich und mit welchen Folgen? Ich sprach mit Dieter Freiburghaus. Er war Professor in Freiburg und Lausanne für öffentliche Verwaltung und hat sich speziell mit Fragen der Integration in Europa befasst. Ich fragte ihn zuerst, ob er auch überrascht sei von den hohen Einwanderungszahlen, die wir selbst jetzt in schlechten Zeiten verzeichnen.
Ich bin nicht überrascht. Schlechte Zeiten, das ist relativ. Wir haben jetzt knapp 4% Arbeitslosigkeit. Das ist in Europa natürlich eine Wunderzahl. Die Schweiz bleibt attraktiv. Ich bin nicht sehr überrascht.
Aber hat ja immer gesagt, es kommen eh nur welche, die einen Vertrag haben aus der EU, einen Arbeitsvertrag. Jetzt herrscht Arbeitslosigkeit. Wie erklären Sie sich das?
Die arbeitslos sind, sind zum großen Teil wenig qualifiziert. Ob das Schweizer sind oder Ausländer, die schon länger da sind. Und die neu kommen, die sind hochqualifiziert. Und im Segment der Hochqualifizierten herrscht in der Schweiz weiterhin Mangel an Arbeitskräften. Also das erklärt sich sehr leicht.
Es kommen aus diesem Grund nach wie vor sehr viele Leute herein. Jetzt gibt es eben die beiden Lösungsansätze. Die SP will flankierende Maßnahmen ergreifen, um die quasi schlimmsten Folgen zu lindern. Mieterschutz, Ausbildungsoffensive, Arbeitsmarktmaßnahmen. Ist das überhaupt zulässig, dass man auf diese Art und Weise Bedingungen für die Einheimischen schafft, welche einen Schutz bieten?
Also die Linke hat, seit wir über Freizügigkeit reden, natürlich jede solche Gelegenheit genutzt, um Forderungen, die sie haben, selbstverständlich zu Recht, durchzusetzen, und das tun sie auch jetzt wieder. Wir können Maßnahmen ergreifen, einseitig, solange sie die europäischen Bürgerinnen und Bürger nicht benachteiligen. Wir dürfen einfach nicht diskriminieren. Aber wenn wir mehr Lohnschutz machen, wenn wir mehr Mindestlöhne machen, wenn wir mehr Gesamtarbeitsverträge machen, denen alle unterstellt sind, dann ist das rein eine schweizerische Angelegenheit.
Auf der anderen Seite haben wir die SVP. Sie will das Abkommen über die Personenfreizügigkeit kündigen und neu verhandeln. Sie kennen das Abkommen. Was steht da im Kleingedruckten auf der Rückseite? Was wären überhaupt die Kündigungsbedingungen?
Also warum dann gleich so heftig? Warum dann gleich kündigen? Ich meine, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dass zu viele Europäer in die Schweiz strömen und Europäerinnen, dann haben wir noch ein paar andere Möglichkeiten. Die Ventilklausel, nach der wir Kontingente einführen können. Gut, unter bestimmten Bedingungen. Der Bundesrat meinte bisher, er wolle das lieber nicht tun, aber das steht natürlich weiterhin zur Diskussion. Man kann aber, sobald gewisse Störungen in einem Land auftreten, kann man an den gemischten Ausschuss gelangen und kann diskutieren, welche Gegenmaßnahmen man ergreifen könnte, durchaus im Rahmen des Vertrags. Man kann drittens eine Revision beantragen. Die Schweiz kann an die EU schreiben und sagen, hören Sie mal, wir haben da ein Problem. Wir möchten das Freizügigkeitsabkommen in folgenden Punkten revidieren. Das ist ein weiterer Punkt. Und das letzte wäre die Kündigung. Und da wissen wir alle, das haben wir oft diskutiert, das ist die Guillotine-Klausel. Und dann fällt das ganze Paket der bilateralen 1 flach.
Ist das zwangsläufig so? Also wenn wir jetzt nur mal die Kündigung, von der halt jetzt von SVP-Seite gesprochen wird, kündigen, neu verhandeln, ist das zwangsläufig so, dass das ganze bilaterale Paket auseinanderfällt?
Also die bilateralen nicht, wir haben über 100 Verträge. Es geht hier um das, was wir erstes Paket nennen, das sind 7 Verträge, die allerdings sehr schwergewichtig sind, äußerst wichtig für die schweizerische Wirtschaft. Man denke etwa an den Landverkehr, an den Luftverkehr, das Wichtigste vielleicht die technischen Handelshemmnisse. Und diese 7 Verträge, wenn der eine gekündigt wird, dann fallen die automatisch außer Kraft. Man muss also nichts mehr tun, weder die EU noch wir. Also da ist ein Automatismus, das ist eben diese Guillotine-Klausel.
Die SVP geht davon aus, dass die EU ein so großes Interesse ihrerseits an den Bilateralen mit der Schweiz hat, dass sie auf jeden Fall weiter verhandeln würde. Jetzt unabhängig davon, was konkret die juristischen Folgen wären. Sehen Sie das auch so?
Also ich sehe es natürlich, ich sehe es insofern so, als die Schweiz immer mit der EU reden kann. Die EU ist sehr bereit, auch mit ihren Mitgliedstaaten jedes Problem zu besprechen. Insofern drängt sicher nicht die EU jetzt auf den großen Krach, das ist klar. Solange die Schweiz vernünftige Lösungen vorschlägt, wird man sich wiederfinden. Nun ist es so, dass die EU in der Tat auch interessiert ist an diesen Abkommen. Nur wenn die Abkommen dahin fallen, dann ist es für die EU ein kleiner Schnupfen und für uns ist es wahrscheinlich ein halbes Todesurteil. Also die Folgen sind einfach sehr ungleich für die beiden Seiten.
Dieter Freiburghaus war Dozent für öffentliche Verwaltung in Freiburg und Lausanne. Konkurs oder Verkauf oder Teilschließung oder doch eine Sanierung. Über ein Jahr dauert nun schon das Gezerre um die europäische General Motors, um die europäischen General Motors Töchter Opel, Saab und Vauxhall. Heute fiel, mindestens was Opel Deutschland betrifft, ein Entscheid. Sämtliche 4 Werke in Bochum, Eisenach, Kaiserslautern und Rüsselsheim sollen bestehen bleiben. Aber die Bedingungen dafür bleiben Stoff von Diskussionen. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Die Zusage von General Motors Europachef Nick Reilly, dass mindestens in Deutschland alle Opel-Produktionsstandorte erhalten bleiben, war die frohe Botschaft für die Beschäftigten und die Politiker von Nordrhein-Westfalen bis Thüringen. Doch der Preis wird hoch sein. Nick Reilly machte klar, dass die Fixkosten aller Opel-Werke um 30% sinken müssen und die Produktionskapazität um 25%. Mindestens 9.000 der rund 55.000 Stellen bei Opel Europa werden innerhalb eines Jahres wegfallen. In Deutschland allein rund 5.400 der 25.000 Arbeitsplätze. Wo General Motors die Jobs genau streicht, wird nach weiteren Gesprächen in den nächsten Wochen entschieden. Zudem erwartet GM staatliche Hilfen für die Finanzierung der auf 3,3 Milliarden Euro geschätzten Umstrukturierungs- und Sanierungskosten. Hessens Ministerpräsident Koch sagte, es werde keine Sonderbehandlung für General Motors mehr geben. General Motors könne sich aber wie jedes andere Unternehmen um Unterstützung bemühen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Rüttgers erklärte, er sei froh, dass der Standort Bochum erhalten bleibe, aber finanzielle Zusagen könne er nicht machen. Thüringens neue Ministerpräsidentin Lieberknecht ließ jedoch durchblicken, dass Deutschland bereit sein könnte, zur Rettung von Opel General Motors zu unterstützen.
Wir werden dann vor allen Dingen auch in der Gemeinsamkeit aller 4 Opel-Standorte in Deutschland mit der Bundesregierung gemeinsam beraten, wie wir die Pläne von General Motors hier für Opel in Deutschland weiter begleiten.
Vor allem für Thüringen hätte die Schließung des Opel-Werkes in Eisenach, des größten Industriearbeitgebers des Landes, massive Auswirkungen. 382 Millionen Euro Steuerausfälle und die Gefährdung, direkt oder indirekt, von etwa 20.000 Arbeitsplätzen wären die Folge. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa plant General Motors zudem im belgischen Antwerpen den Abbau von mehr als der Hälfte der Beschäftigten und auch bei Vauxhall in England sollen über 1.300 Stellen wegfallen. Über allfällig weitere Abbaupläne bei den Opel-Werken in Polen und in Spanien ist noch nichts bekannt. Die Vertreter der Opel-Beschäftigten haben gegen die Abbaupläne Widerstand angekündigt. Opel-Gesamtbetriebsratschef Klaus Franz erklärte, Betriebsräte und Gewerkschaften würden die Sanierung von Opel zulasten von vor allem Deutschland und Belgien nicht akzeptieren. Weiterhin unklar ist auch, was mit der General Motors-Tochter Saab in Schweden passiert. Nachdem gestern der Verkauf an einen Sportwagenhersteller gescheitert ist, will General Motors nächste Woche darüber beraten, ob ein neuer Käufer gesucht wird oder ob die Saab-Produktion ganz eingestellt wird. Schwedens Regierung hatte gestern erneut ausgeschlossen, Saab mittels Staatshilfen zu retten.
Auslandredaktor Joe Schelbert. Aus RSR und DSR wird RTS. Das Radio und das Fernsehen der Westschweiz werden ab nächstem Jahr als einziges Unternehmen geführt, Radio-Television Suisse, RTS. Direktor wird Gilles Marchand, der bisherige Fernsehchef. Die Fusion stößt in der Romandie auf wenig Gegenliebe. Politiker fürchten einen Verlust an medialer Vielfalt. Pat Mühlhauser.
Das Westschweizer Fernsehen in Genf und das Radio in Lausanne beschäftigen zusammen rund 2000 Personen. Zu einem größeren Abbau sollte es nicht kommen und die beiden Standorte werden erhalten bleiben, versichert der künftige Generaldirektor und bisherige Fernsehdirektor, der 47-jährige Gilles Marchand.
Les deux sites de Genève et Lausanne resteront actifs avec de la production du visuel et des tâches également de support et d'administration, donc il y aura les deux types d'activités dans les deux sites.
Die Informationsabteilungen von Radio und Fernsehen werden künftig von einem einzigen Direktor geleitet. Und das hat in der Romandie bei Politikern für Unmut gesorgt. Sie fürchten, dass Radio und Fernsehen bei der aktuellen Berichterstattung nur noch einen Blickwinkel haben. Der Freiburger SP-Ständerat Alain Berset verlangte vor 2 Wochen im Matin Dimanche sogar den Stopp der Fusion. Im Westschweizer Fernsehen bekam er Unterstützung von seinem Parteipräsidenten Christian Löwrat.
Il faut qu'on fasse attention avec l'unification de l'offre en matière d'actualité par la nomination d'un directeur de l'information. C'est la pluralité de l'offre entre la TV d'un côté, la radio de l'autre, les médias écrits qui est mise en question.
Die Medienvielfalt sei gefährdet, sagte Löwrat. In einer Medienmitteilung Anfang Woche verlangten auch die Kantonsregierungen Genf und Waadt, dass die Redaktionen unabhängig bleiben müssen. Heute beruhigte Jean-François Roth, Verwaltungsratspräsident des Westschweizer Fernsehen und Radio, die besorgten Politiker. Nebst dem Direktor gäbe es 2 Chefredaktoren, einen fürs Radio und einen für das Fernsehen. Und die seien im Wesentlichen für die Inhalte zuständig. Damit sei die Unabhängigkeit gewährleistet.
L'indépendance des angles choisis pour les émissions seront totalement dans les mains des rédactions en chef. Donc il n'y a pas de danger, dans notre modèle en tout cas, sur la diversité ou la pluralité de l'information.
Tatsache ist jedoch, dass einzelne Redaktionen miteinander arbeiten werden. Welche und wie eng steht allerdings noch offen. Klar ist schon jetzt, die Regionalbüros und Korrespondenten in den verschiedenen Kantonen werden zusammengelegt. Sparen will man mit der Fusion vor allem im Bereich Administration. 10%. Rund 30 Stellen werden gestrichen. Das Geld solle ins Programm fließen, erklärt Gérard Job, künftiger Vizedirektor der SRG. Man wolle dem Publikum mehr Sendungen und neue Angebote bieten, etwa im Internet oder auf dem Handy.
Très vite, je pense que le consommateur va se rendre compte qu'on arrive pour le même argent à lui offrir un peu plus.
Was in der Romandie nun Realität ist, nämlich die Fusion zwischen Radio und Fernsehen, wird bald auch für Radio DRS und das Schweizer Fernsehen gelten. Noch vor Ende Jahr werde dem Verwaltungsrat der SRG das Vorprojekt vorgelegt, sagt Job.
Au plus tard en 2011, la nouvelle entreprise Suisse-Alémanique existera comme Radio-Télévision Suisse.
Spätestens 2011 werde auch in der Deutschschweiz Fernsehen und Radio fusionieren. Wie die Zusammenarbeit aussehen wird, ist noch offen.
Der Beitrag von Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser. Der Ständerat hat heute die Debatte zum Krankenversicherungsgesetz aufgenommen. Thema unter anderem und immer wieder, mit welchen Reformen können die Kosten im Gesundheitswesen gebremst werden. Der neue Gesundheitsminister Didier Burkhalter setzt unter anderem auf Managed Care. 3 von 10 Versicherten nutzen heute diese Versicherungsmodelle, die als kostensparend gelten. Geht es nach Bundesburghalter, so soll Managed Care künftig nicht mehr die Ausnahme sein, sondern der Normalfall. Wir fragen, was ist Managed Care? Was bringt Managed Care? Inlandredaktorin Christine Wanner.
Wer sich nach einem Managed Care-Modell versichern lässt, zahlt weniger Prämien. Dafür verpflichtet er sich, bei gesundheitlichen Problemen stets dieselbe Anlaufstelle zu wählen. Das kann ein Ärztenetzwerk sein, ein Gesundheits- oder ein medizinisches Telefonzentrum, je nach Modell. Diese sogenannten Gatekeeper bestimmen dann das weitere Vorgehen, etwa überweisen sie den Patienten an die Spezialistin oder ans Spital. So koordiniert kommt die persönliche medizinische Versorgung aus einer Hand. Dieses Modell tauge nicht für alle, kritisiert Gesundheitsökonom Willy Augier. Psychische Erkrankungen würden beispielsweise eher spät entdeckt und entsprechend schlecht betreut. Für Augier greift das Modell der einen Anlaufstelle ohnehin zu kurz.
Die Vorstellung, dass es einen Piloten geben kann im Gesundheitswesen, der dann für alles verantwortlich ist, ist im Rahmen einer älter werdenden Gesellschaft, wo wir mit Mehrfacherkrankungen rechnen müssen, eine Illusion.
Eine Illusion, weil es dafür flexiblere Modelle mit verschiedenen Anreizen für die Versicherten brauche. Eine Illusion aber auch darum, weil die Krankenkassen im aktuellen System vor allem junge Gesunde ansprechen wollen, die sogenannten guten Risiken. Deshalb bleiben kranke und ältere Menschen bei den Managed Care Modellen außen vor. Ein Wunderpunkt. Beim Forum Managed Care, das Vertreter aus Gesundheitswesen und Versicherungswelt vereint, erläutert Präsident Peter Berchtold.
Ein Grund dafür ist, dass die Versicherer bisher aufgrund des ungenügenden Risikostrukturausgleichs wenig Interesse hatten, integrierte Versorgung bei chronischen, kranken und komplexen Krankheiten zu fördern.
Denn welche Krankenkasse möchte schon ein attraktives Managed Care Modell für Herzkranke oder Diabetikerinnen anbieten? Sie würde so gerade diese Gruppen anziehen und sich mit diesen sogenannten schlechten Risiken im Markt selbst schwächen. Managed Care Modelle sollen aber allen Versicherten offen stehen, so will es Gesundheitsminister Didier Burkhalter. Als Anreiz schlägt er einen tieferen Selbstbehalt vor. Dahinter könnten auch die Krankenkassen stehen, sagt Santé Suisse-Direktor Stefan Kaufmann.
Man muss dort die Anreize setzen, damit wirklich die Versicherer ein attraktives Angebot haben für Leute, die eben unser System regelmäßig in Anspruch nehmen.
Er wehrt sich aber klar gegen einen Zwang für Versicherer, Managed Care Modelle anzubieten, wie dies geplant ist. Bis im Januar soll eine Subkommission unter CVP-Nationalrätin Ruth Humbel einen Gesetzesartikel für Managed Care ausarbeiten. Heute sagt sie,
eine Krankenversicherung muss Managed Care-Modelle anbieten. Dann müssen die Möglichkeiten, vertragliche Lösungen zu finden, breit sein. Der Gesetzgeber muss eine Budgetmitverantwortung auch der Netzwerke verlangen, also dass die Leistungserbringer neben der Verantwortung für eine qualitativ gute Behandlung eben auch eine Verantwortung für die Folgekosten übernehmen müssen.
Versicherer und Ärzte wollen ein schlankes Gesetz mit möglichst viel Freiheit und Freiwilligkeit. Der Präsident der Ärztegesellschaft FMH, Jacques de Haller.
Die Idee ist, dass es zwei offene Möglichkeiten gibt für die Versicherten. Das herkömmliche System und Managed Care. Und sie müssen zwischen beiden Systemen frei wählen können.
De Haller teilt die Einschätzung von Bundesrat Didier Burkhalter. Managed Care sei ein gutes Mittel, um die blockierten Reformen im Gesundheitswesen anzustoßen. Er warnt aber davor, zu viele Probleme auf einmal lösen zu wollen. Dass konsequente Managed Care die Effizienz des Gesundheitswesens steigern würde, ist unumstritten. Ob solche Versicherungs- und Versorgungsmodelle aber ihr Potenzial entfalten können, ist fraglich. Dazu müssten alle Beteiligten, die Versicherten, die Krankenkassen, die Ärzte und die Gesetzgeber grundsätzlich umdenken.
Das war Inlandredaktorin Christine Wanner im Echo der Zeit. Verantwortlich für diese Sendung war Roman Fillinger, für die Nachrichten Kodwitschi, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.